dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. 1. Timotheus 16, die Verse 15 und 16, die über diesen Sonntag und der kommenden Woche stehen. Ich bete. Gott, deine Macht und deine Kraft ist unendlich groß, größer als wir uns alle sie vorstellen können. Und du hast dich in deiner Liebe und in deiner Macht uns zugewandt. Das ist noch viel größer. Danke. Danke, dass wir das glauben dürfen. Danke, dass wir das erfahren dürfen. Und danke, dass wir heute in diesem Gottesdienst auch wieder etwas davon erleben dürfen. Segne uns diese gemeinsame Zeit. Amen. Von euch daran erinnern, in welchem Gottesdienst wir diese Kapuzinerkresse hier gepflanzt haben? Du sollst nicht lügen. Stimmt nicht. Aber ihr wart da in dem Gottesdienst. Nee, Kapuzinerkresse ist einjährig, um es mal ein bisschen einzugrenzen, die Geschichte. Mit den Kindern gemeinsam haben wir am Palmsonntag diese Kapuzinerkresse hier im Gottesdienst gepflanzt. Und dann mussten wir ganz schön lange warten, bis so die ersten grünen Blätter kamen und noch viel länger, bis dann die ersten Blüten da waren. Mich erinnert das so ein bisschen an Gemeinde. Wir machen hier ganz viel und ja, dann müssen wir warten, abwarten, was aus dem, was wir hier so machen in Betania als Gemeinde, wächst und blüht oder vielleicht auch nicht wächst und nicht blüht. Das war eine Aktion der Betania-Gemeinde in diesem Jahr. Eine zweite war zum Beispiel, dass wir nach Assisi gefahren sind. Dass sich Leute auf den Weg gemacht haben, um geistliche Erfahrungen zu machen. Oder dieses Kreuz. Wo ist das her? Lukas. Genau, von der Gemeindefreizeit. Die ist noch gar nicht so ganz lange her. Da hatten wir das im Gottesdienst. Ja, da haben wir viel Gemeinschaft erlebt. Viel Freude miteinander gehabt. Und Gemeinschaft ist auch das Stichwort zu dem, was hier steht. Was wir in Betania auch wieder machen. Kultur in Betania. Am Freitagabend waren 10 Leute bei Martha und Maria. Arne hat aus Bruder Feuer gelesen von Franz von Assisi. Die Stimmung kann nicht so ganz schlecht gewesen sein, weil die letzten Gäste gingen so gegen 23 Uhr. Hier ist noch Brot, hier ist noch Butter von dem Abend. Wer noch nicht gut gefrühstückt hat, kann es jetzt nachholen oder nach dem Gottesdienst. Ja, Gemeinde. Ob Paulus auch an solche Sachen gedacht hat, als er im 12. Kapitel des Römerbriefes über das Leben der Gemeinde geschrieben hat. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel über Gemeinde nachgedacht und über das Leben, auch gerade hier in unserer Gemeinde. Und als ich über den Predigttext oder einen Predigttext für den Sonntag aussuchen durfte, fiel mir in der morgendlichen Gebetszeit dieser Text ja förmlich in die Hände, als ich in der Bibel blätterte. Und ich dachte, ja, vielleicht ist er dran, heute auch mal wieder neu gehört zu werden. Die Kinder haben jetzt die große Chance, in ihren Kindergottesdienst zu gehen. Wer ist es denn heute? Gar keiner. Stimmt. Ich erinnere mich, es gibt nämlich heute gar keinen Kindergottesdienst. Für die Kleinen ja, für die Großen nicht. Da haben wir ja jetzt ein Problem. Entweder die Großen bleiben hier bei uns, die großen Kinder, oder gehen vielleicht spielen. Aber die Kleinen, die können mit der Annette rausgehen, ne? Die Kleinen gehen mit der Annette raus. Immer wieder beeindruckend, wie viele Stühle frei sind, wenn unsere Kinder raus sind. Stille vor dir, mein Vater, ist das nächste Lied, was wir jetzt singen wollen. Thank you.
dass das Lied von 1826 ist und die Melodie von 1861, finde ich sehr beeindruckend. Aber das halte ich dann, glaube ich, doch für einen kleinen Fehler. Aber das Lied und den Text und die Melodie, das hat doch was. Und das ist eine Einstimmung auf einen Gottesdienst, auf eine Predigt, das ist doch verheißungsvoll. Wenn nicht der Predigttext wäre. Hört einmal selbst. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse. Haltet am Guten fest. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung. Seid geduldig in der Bedrängnis. Seid beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freuet euch mit den sich Freuenden. Weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch selbst nicht für weise. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 17 Ermahnungen. 17 Mal geballt Ermahnungen an Menschen in der Nachfolge Jesu Christi. Und für jeden ist das natürlich eine ganz andere Art der Wahrnehmung, wenn wir solche Ermahnungen, solche Paranese, so nennt sich das dann Neudeutsch im Neuen Testament, wenn wir Paranese erleben. Es gibt Leute, die können da überhaupt nicht viel Gutes mit anfangen. Die kriegen schon nach dem dritten Satz so leichte Unruhe in sich, wie sie merken. Und andere kriegen ein Bild von Gemeinde, wie sie sein kann. Und dazwischen gibt es alles. Und vor allem eine lange Predigt. Das könnte sich heute doch lohnen. Aber bei 17 Ermahnungen, da können das schon mal 10 DIN A4 Seiten geschriebener Text werden, oder? 17 Ermahnungen, schreibt Paulus hier im Kapitel 12. Und um euch also gnädig zu stimmen, keine Sorge, ich glaube, es wird gar nicht so lange. Denn es geht nicht darum, die 17 Ermahnungen im Einzelnen auszukleiden und auszuziehen und zu sehen, was davon ist jetzt gerade von den 17 Ermahnungen dran für uns als Gemeinde. Ich glaube, es geht vielmehr darum, das Wesen von solchen Paranesen im Neuen Testament zu verstehen und Paulus zu verstehen, der ja hier schreibt an die Gemeinde in Rom und so etwas wie eine Grundlegung seiner Denke, seines Glaubens, seiner Theologie schreibt und dort in den ersten 4 Kapiteln des Römerbriefes den Gedanken der Gerechtigkeit Gottes auszieht, gedanklich, um dann bei den Kapiteln 5 bis 8 zum nächsten Schritt zu kommen, nämlich wie wir als Menschen, die vor Gott eben nicht gerecht sein können durch eigene Werke, sondern nur durch Glauben, das auch erleben können, indem wir Sünde und Gesetz überwinden, in der Art und Weise, wie wir das im Alten Testament erleben. Kapitel 9 bis 11 macht sich Paulus Gedanken, ob der Frage, was mit dem Volk Israel ist, als dem Volk der Verheißung, das aber nichts verstanden hat von Jesus Christus. Und dann im Kapitel 12 bis 15 kommen Folgerungen für das Leben der Christen. Und in diesem Abschnitt auch diese Ermahnungen aus dem Römer Kapitel 12, Vers 9 bis Vers 17. Wenn ich diese Verse lese, diese Ermahnungen, auf die ich gleich auch noch eingehen will, muss ich vorab die Verse Kapitel 12, 1 und 2 im Blick haben. Denn das ist so etwas wie die Generalüberschrift für dieses 12. Kapitel. Und Paulus schreibt dort, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Leiber sollen wir hingeben als ein Opfer. Uns selbst, also als Menschen, als Personen hingeben als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und wenn hier das schöne Wort Latreia im Griechischen auftaucht für Gottesdienst, dann hat das einen ganz klaren Anklang an gottesdienstliche Gestaltung wie im Alten Testament, wo Juden zusammenkamen und wo vor allem der Glaube zu finden ist, dass wir durch den Gottesdienst, durch das gottesdienstliche Geschehen, durch das Opfer, das vorne am Altar gebracht wird, selber frei werden von aller Schuld. Das heißt, wir selber sind in einem alttestamentlichen Gottesdienst nicht aktiv. Die Gemeinde dort ist komplett inaktiv, denn dafür gibt es ja die Leviten. Die Leviten, die als bezahlte Priester im Alten Testament, also zu finden und seitdem im jüdischen Gottesdienst immer auftauchend, diese Aufgabe übernehmen, der Vermittlung des Evangeliums, des Alten Testamentes, aber eben unter völliger Passivität des Volkes. Die saßen da. Es wurde gesungen, es wurde geräuchert, es wurde viel gemacht, aber die Menschen saßen da. Und Paulus macht sehr deutlich, auch diesen Menschen in der Gemeinde in Rom, die diese jüdische Tradition kennen, dass das nicht im Sinne Gottes ist, sondern dass der Gottesdienst, wie Gott ihn sich vorstellt, ein anderer ist. Und dass da nicht irgendwelche Tiere geopfert und geschlachtet werden, das Fett verbrannt wird und hinter das Fleisch gegessen wird, sondern dass der Gottesdienst, wie ihn Gott nach dem Neuen Testament denkt, wie er ihn nach Jesus Christus denkt, ein Gottesdienst ist, in dem wir selber uns als Opfer hingeben. Und dann werden wir auch vorne hier auf dem Altar geschlachtet. Nein, das sei ferne. Überhaupt nicht. Keinem von uns geht es an die Gurgel. Uns werden auch nicht die Leviten gelesen, sondern was Paulus deutlich macht, er hat ein Bild, er hat eine Vision von Gemeinde. Ein Bild von Gemeinde, ein Bild von Menschen, die selber lernen und verstehen, sich einzubringen und sich hinzugeben. Das Wort Hingabe taucht in diesen Texten sehr viel stärker auf als das Wort Opfer. Die freiwillige Bereitschaft, etwas loszulassen und etwas mit sich zu machen und sich hinzugeben, das ist der Grundgedanke, der dort als führendes Verb bei Paulus zu finden ist. Ich ermutige euch, und zwar, schreibt Paulus, weil ich euch etwas von der Barmherzigkeit Gottes erzählt habe, dass ihr eure Personen, euch als Menschen hingebt und ein Opfer werdet, eine Hingabe werdet, lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Und die zweite Front, gegen die Paulus damit natürlich auch argumentiert, das ist die Front der Gnosis. Das hatten wir vor ein oder zwei Gottesdiensten. Die Gnosis als ein Gedanke, der da in der damaligen Zeit weit verbreitet war. Dass nämlich der Körper und Körperlichkeit eh völlig egal und belanglos ist, sondern das Einzige, worauf es ankommen würde, der innere Funke, das Licht der Ewigkeit, das Licht Gottes, das in uns ist, dass dieses befreit werden möge durch denkerische Akte. Und bis dahin können wir machen mit unserem Körper, was wir wollen, denn der ist eh völlig egal. So gebt euch hin, lebt das Leben, lebt Promiskuität, fresst und sauft, weil das ist alles nicht wichtig. Und genau in dieser Mittelschiene, zwischen diesem jüdischen Gottesdienst im Alten Testament, mit der ganzen Passivität von Menschen und Priestern, die vorne handeln, und der Gnosis, die sehr ja, dem Leben zugewandt erschien, weil man alles machen konnte, was man wollte, mit voller Hingabe in alle verrückten Sachen, genau dazwischen weist Paulus den dritten Weg, den anderen Weg. Ein Weg, den er verstanden hat, im Nachdenken über die Predigt und Verkündigung Jesu Christi und dem, was bei ihm als Paulus gereift ist, im Nachdenken und im Verstehen. Und Paulus hat etwas von Barmherzigkeit verstanden. Und wenn immer wir auch über solche Ermahnungen oder Ermutigungen, so könnte man es besser übersetzen, nachdenken, dann immer unter dieser Voraussetzung, dass Paulus dabei immer im Blick hat, da ist etwas an Liebe und Barmherzigkeit, was wir selber empfangen haben. Das ist immer die Grundlage, eine andere gibt es nicht. Paulus würde nicht irgendwelche Ermahnungen aussprechen, ohne das nicht im Blick zu haben. Und wenn wir genau gucken, werden wir feststellen, es sind auch keine Ermahnungen. Sondern was Paulus deutlich macht, ist, dass er Christen einlädt zu der Metamorphose. Er schreibt in diesem Vers 2, Kapitel 12, erneuert euren Sinn. Durch Erneuerung eures Sinnes soll es geschehen. Und das Wort, was dort im Griechischen zu finden ist, ist die Metamorphosis. Das heißt eine Verwandlung. Eine Verwandlung, die wir beim Schmetterling als Kinder kennengelernt haben. Wenn er aus der Raupe dann ein Kokon wird und über Wochen einmal für uns von außen nichts zu sehen ist, aber dann irgendwann der Kokon aufspringt und ein Schmetterling herauskommt. Es ist die gleiche Grundsubstanz vom Anfang und am Ende. Es ist die Raupe, die am Ende der Schmetterling ist. Es ist kein Zauber, aber es ist eine Metamorphose. Es ist eine komplette Umwandlung. Und dieses Bild, diesen Gedanken, den hat Paulus im Sinn, wenn er an die Römer schreibt. Und die Christen, die dort Christen geworden sind, einlädt, diese Erfahrung zu machen. Die Einladung, eine Metamorphose zu erleben. Dass etwas neu wird, etwas umgestaltet wird im Sinne Jesu Christi. Und so hat er in den ersten Kapiteln im Römerbrief seine Theologie beschrieben. Da geht es um die Denke. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Jetzt geht es darum, woran kann ich erkennen, dass etwas tatsächlich anders geworden ist. Man schreibt gerne auch über den Römerbrief, dass die Handlungsansätze, zu denen Paulus in den letzten Kapiteln kommt, nichts anderes bedeuten als, jetzt werde endlich, was du schon bist. Werde, was du schon bist. Da muss nicht erst etwas werden, was noch gar nicht da ist. Die Substanz, alles ist vorhanden. Lass es geschehen und erlebe diese Transformation, diese Metamorphose. Nämlich genau mit diesen Ermahnungen, Ermutigungen, die dann im 12. Kapitel zu finden sind. Das heißt, Paulus schreibt, anders ausgedrückt, wenn ihr etwas verstanden habt von dieser barmherzigen Handlung Gottes in und an euch, dann werdet ihr in der Folge euch so verhalten. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich und einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht und gegenüber jedermann. Und wir merken, wenn wir das nochmal lesen, dass von diesem Begriff des Gottesdienstes alttestamentlich Latreia eine Veränderung stattfindet, auch bei Paulus in seiner Art Begriffe zu beschreiben, denn er kommt von Latreia, gottesdienstlicher Handlung, zu Koinonia, gemeinschaftlichem Handeln. Koinonia, ein Wort auch aus dem Griechischen, das so viel wie Gemeinschaft bedeutet, wo Menschen zueinander kommen. Diese Art von Koinonia, sagt er, die drückt sich aus in dieser Art, wie dann Christen miteinander umgehen. Das ist das Ziel, das ist das, woran man Christen erkennen soll. Und ich finde das so beeindruckend, weil wenn ich einmal diese Sätze nicht als Aufforderung angucke, sondern wenn ich sage einem Menschen, der auf der Suche ist nach einer Gemeinschaft, die tragfähig ist, und ihm dann sage, komm nach Bethania, komm in diese Gemeinde, denn was du hier erleben wirst, ist, Doppelpunkt, Menschen, deren Liebe ohne Heuchelei ist. Du wirst hier Menschen erleben, die das Böse verabscheuen und die am Guten festhalten. Du wirst hier Menschen erleben, deren brüderliche Liebe untereinander von Herzlichkeit geprägt ist. Und du wirst hier feststellen, einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Die Menschen, die du hier findest, sind nicht träge in dem, was sie tun sollen. Nein, sie brennen im Geist und sie dienen dabei Gott. Sie sind fröhlich in der Hoffnung. Sie sind geduldig, wenn es mal hart wird und anstrengend wird. Und dabei immer beharrlich, ausdauernd im Gebet. Sie helfen den Heiligen, wenn sie in Not sind. Und das Tolle in Bethania, sie gewähren jederzeit Gastfreundschaft. Sie segnen, die Bethania-Leute verfluchen und verfolgen. Sie segnen selbst da, wo andere Böses reden. Sie freuen sich mit den sich Freuenden, sie weinen mit den Weinenden. und sie sind untereinander eines Sinnes. Sie streben nicht hoch hinaus, sondern bleiben in guter Weise demütig und halten sich selbst nicht für weise. Bethania, da wird niemand Böses mit Bösem vergelten. Hier sind Menschen auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und dann frage ich den Menschen vielleicht, und hättest du Lust, in dieser Gemeinschaft dabei zu sein? Es gibt dann nämlich Leute, die sagen auch, nö, das ist mir alles zu nett, das ist mir zu schön. Das ist ja so gar nicht dem Leben gemäß. So ein bisschen Fiesheit gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Es gibt Menschen, die denken so. Und es gibt Menschen, die sagen, das wäre ja der Himmel auf Erden, wenn es sowas geben würde. Und genau das ist die Denke, auch die Paulus hat. Lasst uns den Himmel schaffen. Lasst uns einen Ort schaffen, an dem deutlich ist, dass die Gottesherrschaft bereits angebrochen ist und bereits in dieser Welt abgebildet wird, in der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, weil sie eine Metamorphose bei Gott erlebt haben. Jeder übrigens hat dann vielleicht seinen einzelnen Spruch von den 17 Ermahnungen, wo wir merken, ja, das könnte jetzt mal so kurzfristig meine Baustelle sein, da mal zu gucken, ob ich da noch ein bisschen updaten kann oder ein bisschen mich noch entwickeln kann. Aber das Schöne ist, wenn ich die Begriffe mal versuche zu komprimieren, dann ist es ein Bild, wo etwas deutlich wird von Menschen, die etwas teilen und erleben an Wahrhaftigkeit. Die etwas erleben an, wie man das so schön neudeutsch nennt, Awareness. Einer der wichtigsten Begriffe, den man mittlerweile wirklich verstanden hat. Bewusstes Dasein und Aufmerksamkeit, Leben, Awareness. Oder wie wäre es mit dem Stichwort Authentizität? Wie wäre es mit dem Stichwort Engagement? Oder Achtung? Ehrfurcht? Es gibt eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, die in vielen Gruppen wieder neu entdeckt werden in den letzten Jahren, weil sie so wichtig und so bedeutsam sind. Und kann immer nur wiederholen, es gibt so viele Dinge, die in diesen Jahren neu entdeckt werden, die sind so uralt. Weil sie schon immer in der Bibel standen. Und weil wir es sind, die jetzt selber die Entscheidung treffen müssen, ob wir das hören als 17 Mal Klopfer auf den Nacken mit leichten Nackenschlägen oder ob wir das auch erleben als ein Bild, das uns gezeichnet wird, wie Gemeinde sein kann. Und wir eine Sehnsucht entdecken, davon Teil zu sein und davon etwas auch erleben zu wollen. Ob wir es auch als Sehnsucht entdecken, etwas an innerer Veränderung zu erleben, die uns mehr in dieses Bild umgestaltet, was hier von Paulus im Römerbrief beschrieben wird. Das ist Koinonia. Da geht es nicht mehr darum, dass einer irgendwie was vollzieht. Da geht es nicht mehr darum, dass es einen Oberpriester gibt, der den Gottesdienst wirklich gut beherrscht und der Rest ist schweigend dabei. Sondern dann geht es darum, dass es um Gemeinschaft geht. Paulus macht das in den Versen davor übrigens auch sehr schön deutlich, weil er sagt, das Bild, das er skizziert, ist das Bild von dem einen Leib. Und er auch deutlich macht, der eine Leib hat viele verschiedene Glieder. Das sind nicht alles gleiche Glieder, nicht alle gleichartig, sondern wie ein normaler Organismus je einzigartig ist, mit jedem Teil, das zu ihm gehört, so soll auch jeder in der Ekklesia und in der Koinonia nur das machen, was ihm entspricht. Jeder ist nur für das verantwortlich, was ihm anvertraut wurde. Nicht für die Dinge, die uns nicht anvertraut sind. Die Begabungen und die Geschenke, die Gott in uns angelegt hat, das, was zu uns gehört, das soll in der Gemeinde eingebracht werden. Dafür sind wir verantwortlich. Und dazu gehört auch die Unterschiedlichkeit, die unter uns lebt. Ich habe heute übrigens zwei Karten mitgebracht. Weinet mit den Weinenden, lachet mit den Lachenden. Ich habe eine Hochzeitskarte. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer geheiratet hat? Gemeindeglied. Melanie Meyer hat gestern ihren Markus geheiratet in Aachen. Im Augenblick ist die Melanie das zweitweit entfernteste Gemeindeglied der Bethania-Gemeinde. Wir haben noch eine junge Frau in Süddeutschland, die noch ein bisschen weiter weg wohnt. Und ich möchte euch einladen nach dem Gottesdienst, dass ihr unterschreibt. Dass wir lachen mit einer lachenden Melanie, die sich freut und übrigens relativ hochschwanger ist und ich glaube, so gegen Weihnachten ein Kind zur Welt bringen wird. Und ich habe eine weitere Karte mitgebracht, nicht für Melanie und das, was da kommt, sondern, wisst ihr, wer das jüngste Bethania-Baby zur Welt gebracht hat? Charlotte Pollex hat in der vorletzten Woche Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ich kann nochmal nachgucken, aber ich glaube, er heißt unter anderem Franz, ein Name, der wieder modern wird, zur Welt gebracht. Und auch dort würde ich euch bitten, einmal zu unterschreiben nach dem Gottesdienst. Dass wir einfach diese Karte schicken und Melanie und Markus und auch Charlotte einfach deutlich machen, wir sind bei Ihnen. Wir fühlen mit Ihnen und wir freuen uns mit Ihnen bei dem, was Sie erleben. Das ist die Einladung, die wir als Gemeinde haben. Es ist die Einladung, an der Stelle uns Positives zuzusprechen. Füreinander da zu sein, aufeinander zu achten. Mit all den Grenzen, die auch bei uns dazugehören. Und das macht übrigens der Text auch deutlich, dass Paulus immer wieder sagt, es geht nicht darum, dass Einzelne sich grenzenlos ausbeuten sollen, bis sie tot umfallen. Sondern dass es darum geht, dass wir wirklich mit dem leben sollen, was uns anvertraut ist, in den Rahmenbedingungen, wie hier dieser Text es beschreibt. Und wenn wir an der Stelle merken, unsere Kraft ist zu Ende, dann dürfen wir auch solche Verse ernst nehmen, dass wir nicht hoch hinausstreben müssen, dass wir demütig bleiben dürfen und sollen und dass wir uns nicht selber für zu weise erachten sollten. Das, was dort in der Nachfolge Jesu Christi geschieht, kann relativ unspektakulär sein. Aber in der Qualität unserer Beziehungen, darin steckt die Einladung, etwas zu erleben, was durch Gott geprägt ist. Und da taucht dann ein Stichwort auf, das auch in den nächsten 4 Wochen uns als Gemeinde öfter begegnen wird, nämlich das Stichwort der Eulogia. Im nächsten Gemeindebrief, wenn Marion es noch geschafft hat, den Artikel mit reinzunehmen, der sehr, sehr spät von mir kam, ganz anders als sonst, habe ich an der Stelle die Einladung ausgesprochen, in Bethania in den nächsten Wochen einfach mehr Eulogia zu betreiben. Und dieses schöne Wort Eulogia, griechisch mal wieder, heißt erstmal nichts anderes als segnen oder ganz direkt übersetzt Gutes sprechen. Und es ist eine Einladung in Bethania, einfach daran zu denken, dass wir selber die Möglichkeit haben, zu sehen, worauf unser Fokus geht. Ob wir unseren Fokus auf den Defiziten haben oder ob wir unseren Fokus auf den Punkten haben, an denen wir Gutes erleben oder, wenn wir es nicht erleben, uns Gutes zusprechen dürfen. Zuspruch ist in der Pädagogik eine der wichtigsten Tugenden für Erzieher. Zuspruch, positive Ermutigung im Kindergarten oder in der Schule ist eine unglaubliche Kraft. Jeder, der mit Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen zu tun hat, weiß es. Jeder, der irgendeine Gruppe leitet, weiß, wie wichtig Lob ist, wie wichtig positive Rückmeldungen sind, positives Feedback zu Mitarbeitern. Jeder weiß, wie wichtig es in jeder Lebensphase ist, dass wir ermutigt werden, dass Gutes uns zugesprochen und zugetraut wird und welche Kraft sich daraus erwachsen kann. In der Gemeinde Jesu Christi ist das überhaupt nicht anders. Sondern auch dort geht es darum, dass in der Eulogia eine enorme Kraft steckt, die wir mitunter überhaupt nicht fassen können und die auch ein Geheimnis, ein Mysterium bleibt und auch bleiben kann, aber die wirkt. Jeder Gottesdienst endet mit einer Eulogia, mit einem Segensgebet. Und es liegt an uns, ob da einfach nur Worte runtergerappelt werden, weil das eben jeden Sonntag dahin gehört, oder ob wir das verstehen als Kraftquelle, die in der nächsten Woche unser Leben gewaltig verändern wird, weil wir uns nochmal in voller Bewusstheit, in Awareness unter die Gegenwart und Präsenz Gottes in unserem Leben stellen und im Vertrauen auf die Erfahrung der Begegnung mit dem Heiligen Geist. Das ist Eulogia. Und wenn wir dafür offen sind, kann die Eulogia in uns Enormes verändern und bewirken. Wir können aber auch diejenigen sein, die dafür sorgen werden, dass nichts ankommt. Wir können diejenigen sein, die sich entscheiden, dass das einfach nur nette Worte sind, die man so oder so deuten und verstehen kann. Ob es zur Kraftquelle wird, die etwas gestaltet, liegt nicht in den Worten oder in dem Tun des Eulogia-Geschehens, sondern in der Frage, wie wir darauf eingehen und damit umgehen, ob wir dafür offen sind. Was ich uns an der Stelle wünsche, ist eindeutig. Ich wünsche uns diese Offenheit. Und ich wünsche uns, dass wir das auch erkennen, dass wir selber die Entscheidung treffen können, ob wir einander segnen oder ob wir uns gegenseitig verfluchen. Dass wir die Entscheidung treffen, ob wir jemandem Liebe vorheucheln oder ob wir lernen, was Liebe bedeutet, und auch deutlich verstehen, dass wir das nicht tun, weil andere so liebenswert sind, sondern weil wir sie so eulogisieren, wie Gott uns eulogisiert hat. Und immer wieder diese Erinnerung daran, am Anfang war das Handeln Gottes an uns, der uns aufbaut, und uns etwas Großartiges, Einmaliges sieht. Und die Einladung an uns, wenn wir das verstanden haben, das auch selber zu tun. Wir feiern in 3 Wochen, 4 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. In 4 Wochen feiern wir den 110-jährigen Geburtstag der Bethania-Gemeinde. Das ist eine ziemlich lange Zeit für diese Dame Bethania. Wollt ihr dabei sein, wenn wir für die nächste Generation Gemeinde bauen? Wollt ihr mitwirken und das einbringen, was ihr drauf habt, was ihr einbringen könnt? Wollt ihr Menschen sein, die an dieser Stelle sagen, ich möchte meine Metamorphose hier zeigen. Ich möchte sie hier leben. Ich möchte hier Koinonia erleben mit Menschen, die alle überhaupt nicht besser sind als alle Menschen drin oder draußen, wo auch immer. Aber ich möchte hier dieses faszinierende Wunder erleben, was passiert, wenn ich von Gott her meinen Wert gesagt bekomme und meine Bedeutsamkeit zugesprochen bekomme, weil er achtsam ist auf mich. Und was dann passiert, wenn ich das in meinem Leben verankert habe und selber umsetze und selber lebe. Also mich packt eine Sehnsucht. Ich möchte das gerne leben, ich möchte das gerne gestalten. Und ich möchte gerne erleben und sehen, was dann passiert, wenn wir das in dieser Gemeinde wirklich immer mehr und mehr verstehen und ausleben. Und Menschen diese Eulogie auch zukommen lassen. Und Menschen Positives für ihr Leben zu sprechen. Ich habe da richtig Lust zu. Ich habe da eine Sehnsucht nach. Und ich würde mich freuen, wenn viele unter uns sagen, ja, die habe ich auch. Da mache ich mit. Da bin ich dabei. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den sich Freuenden. Weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Musikstück.
Also nicht singen, ein Musikstück. Bete mit uns. Gott, unser Vater, ich sage dir von Herzen Dank für die guten Gedanken, die du für unser Leben hast. Ich sage dir von Herzen Dank für den liebevollen Blick, mit dem du unsere kleine Existenz wahrnimmst und achtest. Ich sage dir von Herzen Dank für die Aufmerksamkeit, die du für uns hast und den Wert, den du uns beimisst. Ich möchte dir Dank sagen, Herr, dass du nicht nur das Negative in uns wahrnimmst, das, was uns und andere ärgern kann, sondern dass du das Besondere und Einzigartige auch in uns siehst, das uns anvertraut ist. Und ich wünsche mir, Herr, dass es uns gelingt, dass wir diesen deinen Blick für unser Leben verstehen. Und dass wir uns darüber freuen können, aber auch ins Staunen kommen darüber, wie du uns siehst. Und ebenso wünsche ich mir von Herzen, Herr, dass es uns gelingt, wenn wir das verstanden haben, wie du uns siehst, dass es sich auswirkt auf die Art, wie wir miteinander umgehen und Beziehungen leben und gestalten. Und so sehr wünsche ich mir, Herr, dass wir dann voller Freude staunend erleben, welche Macht in der Eulogia, welche Macht im Gutes erzählen und im Segnen steckt. Und wir diese Macht und diese Kraft, die du uns anvertraust, auch wirklich nutzen und erleben. Dazu helfe uns Gott. Amen.
Es gibt noch einiges anzusagen, was so die kommende Woche hier in unserer Gemeinde betrifft. Und da ist es als erstes das Geburtstagskind, auf das ich hinweisen möchte. Kerstin Schwarz hat am 29.10. Geburtstag. Jo, und freut sich bestimmt über Anrufe, Glückwünsche. Könnt ihr ja mal gucken. Zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Von Montag bis Freitag gibt es die Chance, von 9 Uhr bis ca. 9.15 Uhr im Raum der Stille nebenan gemeinsam zu beten. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, einfach dazuzukommen. Morgen um 15 Uhr wird sich die Seniorengruppe Ü55 treffen und am Freitag das ganze Gegenteil, nämlich die ganz jungen Menschen, um 10.30 Uhr trifft sich die Krabbelgruppe. An der Gestaltung des Gottesdienstes heute beteiligt war Carsten Henkel am Klavier, gepredigt hat Volker Tepp, mein Name ist Dorothea Gützko. Nach dem Gottesdienst gibt es auch die Chance, den schon erwähnten Raum der Stille zu nutzen, um den Gottesdienst noch nachklingen zu lassen, zu beten. Und wir werden heute wieder zusammen Mittagessen können, in den Räumen im Erdgeschoss vorne unter dem Titel Martha und Maria hier bei uns bekannt. Gibt es was zu essen, gibt es Tee und Kaffee und einen brennenden Kamin. Ja, wer Lust und Zeit hat, lasst euch herzlich einladen, einfach noch beisammen zu bleiben. Zum Segenslied möchte ich euch bitten, aufzustehen.
Und mit diesem Vertrauen, mit diesem Glauben gehen wir auch aus diesem Gottesdienst. Und wollen die Erfahrung machen, was passiert, wenn wir für dich und deine Gegenwart offen sind. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen, um die Erfahrung, wie deine guten Gedanken für unser Leben uns verändern und gestalten können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören noch ein Musikstück und danach die herzliche Einladung für Tee, Kaffee und Essen.